Herzlich willkommen zu Social Vita, der, die das Social Media Podcast. Ihr merkt eine Veränderung. Es ist meine Stimme und nicht Paulinas. Das liegt leider daran, dass Paulina wie ein kleiner Hamster mit dicken Backen wegen einer Weisheitszahnoperation zu Hause liegt und sich auskuriert. Und ich heute für euch da bin, aber nicht alleine, sondern ich habe mir Hans Neubert eingeladen. Ich habe selten so viel Value und Wissen in 60 Minuten um die Ohren geklatscht bekommen. Das ist ganz, ganz stark. Deswegen würde ich sagen, springen wir auch direkt rein. Ich mache mit Hans einen kurzen Catch-up, der dann auch direkt in den Deep Dive geht. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Hans!
Hi, grüß dich.
Wie geht's dir?
Ich freue mich hier zu sein. Mir geht's gut.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wenn ich deine LinkedIn-Bio sehe, wird mir schwindelig. Oh, also bevor ich versuche, dich vorzustellen, dachte ich mir, ich spiele einfach den Ball rüber. Erzähl mal ganz kurz, wer bist du, was machst du?
Ja, ich bin Digital Media Experte, bin gerade in der Funktion, mache ich den E-Commerce und Media für Neonail, also für die Cosmo Beauty Group. Da sind einige Marken drunter, aber die größte, die man kennt und ja auch in jedem DM ist, ist Neonail. Und ja, da rocken wir das E-Commerce-Geschäft, so würde ich es mal sagen, und auch alles, was damit zusammenhängt an Paid Media und Co. Und genau, nebenbei, ich bin auch Vorstandsvorsitzender der Bundesgesellschaft für digitale Medien. Wir sind der Interessensverband für die ganze Digital Media Bubble, so nenne ich es immer gerne, und bringen da Agenturen, Unternehmen und einzelne Leute zusammen, um eben mit Innovation schneller voranzukommen. Und das ist das Hauptthema, weil Agenturen reden zu wenig miteinander. Das macht ihr schon ein bisschen anders, als es früher der Fall war, beispielsweise. Und Unternehmen reden zu wenig miteinander, die Freelancer reden zu wenig miteinander. Und das wollen wir immer mehr und deutlicher alles an einen Tisch bringen. Und dann kommen wir gemeinsam schneller für digitale Innovation voran. Das ist unser großes Ziel. Genau, nebenbei bin ich auch noch Autor für die OMR beispielsweise oder für Agentur Boomer. Genau, und ja, geil. Bin da schon eine Weile unterwegs.
Geil. Und schreibst auch noch ein Buch so zwischendurch.
Ja, das,
ne?
ist schon ready, das wird dieses Jahr noch erscheinen, da geht es um LinkedIn. Genau.
Ja. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Wie geht das?
Meistgestellte Frage. Die Antwort ist relativ simpel, gar nicht. Weil ich da sehr stringent, sage ich mal, bin mit meiner Zeit. Also ich glaube, ohne dass man da so eine gewisse, ja, sehr gute Planung darin hat, aber da nicht die Agilität drin verliert. Ich glaube, das ist so das Schlüsselgeheimnis, aber es würfelt sich tatsächlich jede Woche neu. Das kann ich immer nur dazu sagen. Also ich habe natürlich die Konstante, dass meine absolute Priorität ist, Neonail da rauszuhauen. Mhm. Und das ist natürlich die Konstante, aber da herum baue ich mir alles andere. Aber das ist, glaube ich, auch eine coole Sache, die mich auch immer wieder Leute fragen aus Arbeitgebersicht, dass du solche Chancen halt auch machen musst. Weil mir ist es super wichtig, dass ich trotzdem beispielsweise noch fest angestellt bin. Mhm. Nebenbei mache ich aber ganz viele andere Sachen. Und das ist, glaube ich, was man noch super viel pushen kann und super wenig Unternehmen machen, diese Freiheit erstmal zu geben. Mhm. Und zweitens, die Leute darin sogar zu bestärken, das zu tun. Weil dadurch bringst du so viele andere Perspektiven mit wieder an den Table. Und das, glaube ich, ist für euch, ihr seid ja auch immer ganz gut, was so, ich nenne es mal New Work-Ansätze angeht, was man auf jeden Fall immer noch mit pushen kann. Und ja, so dieses Netzwerken und dieses ganze Thema, andere Interessen und andere Kenntnisse mit reinholen, ist, glaube ich, key, damit man nicht in seinen Silos denkt als Company.
Ja, super spannend. Ja. Was heißt, du arbeitest 40 Stunden auf Neonails,
genau,
aber teilst dir diese Stunden frei ein.
Neonail.
Oh mein Gott, ja. Kurzer Aufmerksamkeitstest, ja. Neonail. Ne? Wie heißt der Handle auf Instagram und TikTok? @Neonail?
Neonail_Deutschland.
Hier, Leute, also als Wiedergutmachung
für die
bitte.
Für die deutschen Accounts, wenn ihr woanders herkommt, könnt ihr ganz Europa gerne auch folgen.
Also kleiner Shoutout, schaut euch das bitte an, ohne S hin.
Ja.
Aber das heißt, du bist da 40 Stunden die Woche,
ja,
und teilst dir deine Zeit aber flexibel ein. Habe ich es richtig verstanden? Also, dass du
ja,
da
voll. Okay. Also wir sind da generell, also wir haben relativ freie Zeiten. Es gibt so ein paar Kernzeiten, aber sind da flexibel und alles andere baue ich eben ringsrum. Genau. Und das funktioniert ganz gut. Und natürlich gehört da auch so ein bisschen Disziplin und vor allem auch Motivation bei der Sache dazu, weil man muss schon ein bisschen, also was heißt ein bisschen, man muss schon für die Themen brennen, die man macht. Aber das ist ganz geil. Ich kriege da durch eher mehr Drive, als es mich runterzieht oder drained.
Ja, krass, super spannend. Also, da Polina nicht da ist, dachten wir, bevor wir in unser spannendes Gespräch einsteigen, machen wir einen Catch-up einfach zwischen uns.
Ja, gerne.
Also, was die letzte Woche passiert ist, was dich bewegt hat.
Ja, cool.
Was dir so über...
An dieser Stelle, gute Genesung.
Ja, du schaffst gute das. Genesung, ja, ja, das ja. Wir freuen uns sehr, wenn du wieder back bist.
Ja.
Ich war gestern auf dem TikTok Premium Partnership Event.
Ah,
also
nice.
Für alle, die das nicht kennen.
Gesehen.
Genau, das sind quasi für die Agenturen, wo TikTok die Partnerschaft investieren, wie heißt das? Intensivieren. möchte, gibt es dann so exklusive Events, wo Updates geteilt werden, die ich jetzt leider hier nicht öffentlich machen kann, sonst gibt es einen auf den Deckel.
Aber da ein kleiner Einwurf, gibt es übrigens nicht nur für Agencies, weil ihr habt die Events für Agencies. Ich kenne die auch von diversen Unternehmen, ich war ja schon von L'Oreal bis Louis Vuitton, die gibt es auch für Marken. Und da sind dann die Agencies nicht dabei. Die, da werden auch nochmal andere Sachen erzählt, das ist immer ganz spannend.
Macht Sinn, sneaky. So, und da wurde viel, jetzt nicht von TikTok, aber viel in den Gesprächen über den 9 by 16 Award gesprochen.
9/16 Award, ja. Ja, da ist auch ordentlich viel los, würde ich mal sagen. Wir sind mitten in den Vorbereitungen, wir machen das ja, oder WeCreate ist der Veranstalter, wir dürfen das Ganze mit kuratieren, mit der größten Jury Deutschlands mit 916 Jurymitgliedern.
Das ist so krass. Wie habt ihr die ausgewählt? Also wie kriegt man 916 Leute zusammen? Also
wir haben uns sehr, sehr viel in der Branche natürlich umgehört, weil wir ein sehr diverses Spektrum haben wollten, von Medienleuten bis Agenturchefs bis Presse, dass alles mit dabei ist, und haben da dann aktiv auf die Recommendation von sehr, sehr vielen Expertinnen und Experten alles gesammelt und die erstmal persönlich angeschrieben. Dann haben wir aber natürlich auch offene Bewerbungen gemacht. Also die Leute konnten sich auch bewerben, dabei zu sein. Da sind auch unglaublich viele reingekommen. Und ja, letztendlich haben wir jetzt fast eine Jury mit fast 1000 Leuten besetzt.
Krass.
Und es ist super, super cool, weil wir wirklich aus jedem Bereich, glaube ich, der Digital-, Social-Media-Whatever-Landschaft haben wir alles dabei. Das ist echt, echt cool. Und was ja der Grundgedanke davon war, es ist dadurch ein krass faires Voting. Weil du musst dir mal überlegen, wenn du dir andere, ich möchte immer keine Namen nennen, aber andere gerade so Marketingpreise oder Awards dir anschaust, wenn es gerade um so Brand-Einreichungen geht, dann sitzen da in der Jury vielleicht maximal 10 Leute. So, und wenn du 10 Leute hast, dann hast du fast schon 10% Stimmrecht, ne? Also das ist super viel und deine Meinung zählt dann entsprechend auch viel. Wenn du das aber eben aufteilst auf 916 Leute, dann hat jeder 0,01% oder so an Stimmrecht. Also es ist, das verteilt sich super auf alle hinweg und das ist sehr, sehr viel wert, weil dadurch ein repräsentatives Ergebnis eben und ein faireres Ergebnis zustande kommt.
Ja, wahrscheinlich der demokratischste Voll. Award, den es so gibt, ne?
Also im Marketingbereich würde ich mal sagen, ist das schon der Fall. Und bei dem Creatorn, also es gibt ja Brand Awards für beispielsweise beste 9-to-16 Werbung, aber es gibt auch Creator Awards für zum Beispiel stärkste Community. Und die sind nochmal ein bisschen demokratischer, weil da wählt die 9-to-16 Academy, also die Jury, aber auch 50% Community Vote. Das heißt, du hast da eigentlich alles abgebildet.
Wie kommt ihr an die Community ran?
Es wird ein YouTube-Voting geben, YouTube-Community-Tab-Voting.
Crazy.
Genau, und dann darüber kannst du wird der Link halt geshared überall und dann können die Leute abstimmen.
Crazy, und das macht ihr das im Vorhinein oder macht ihr das während der Show?
Nee, das müssen wir im Vorhinein machen, weil die Leute müssen ja einen Award bekommen, wo auch ihr Name drauf ist.
Das wird schon ordentlich gemacht.
Das wird passieren,
Okay, und was ich krass fand, ihr habt relativ unkonventionelle, also positiv unkonventionelle Kategorien.
Ne,
also normalerweise haben Awards sowas wie Top Job, Evergreen, ne? Und weicht davon ab, ne?
Ich sag mal, wir haben relevante Kategorien und zeitgenössische Kategorien.
Ja, aber das ist eine Frage, ne? Also warum? Ne? Das fällt auf jeden Fall, dass da jemand sehr tief drin steckt in der Nische.
Genau.
Und das war was?
Ja, wir haben vor allem auch, das kann man sich auch mal anschauen, es gibt einen sehr, sehr ausführlichen Prozess, wie wir auch zum Beispiel bei den Creator-Kategorien. Diese 111-Liste, die ist ja super datenbasiert, also die 111 Creator, die überhaupt da in die Auswahl kommen, dass sie da erscheinen, das ist komplett datenbasiert. Da kommt es wirklich darauf an, wie viel Engagement hast du, wie oft postest du, wie sind deine Analytics einfach. Und dann gibt es einen super langen Prozess, wie das entsteht. Und da ist halt in der Kuration schon aufgefallen, man muss vielleicht über andere Kriterien, die sonst gar nicht so auffallen, das sagt halt dann die Database, auch mal nachdenken und dies auch prämieren, anstatt die klassischen, die man sonst so kennt.
Geil, sehr spannend. Genau. Ich freue mich drauf.
Ja, das wird super. Ein Tag vor der OMR in Hamburg, Schauspielhaus. Krass. Mark your calendars, you will see it everywhere.
Krass, also ein Tag vor der OMR ist genau. Der 6.5.
Genau, 6.5. Okay. Genau, und es sind auch wahnsinnig viele Creatorinnen und Creator vor Ort, die natürlich entweder ihre Preise erhalten, wissen wir noch nicht, wer es ist, oder eben dann vor Ort ja, generell eingeladen sind. Also mit You Will See It Everywhere, das meine ich wirklich, weil es wird, also ja, es wird überall zu sehen sein.
Ich kann mir vorstellen. Kannst du verraten, wer da sein wird von den Creatorinnen?
Noch nicht. Ah. Aber auf der Website kann man ja schon ein bisschen was sehen zum Programm oder generell zum Award. Es wird riesige Livestreams geben, fast auf allen Plattformen.
Krass.
Und also man kann auch zuschauen, wenn man nicht da ist. Und Stephen Gittim wird die Moderation beispielsweise machen. Wir haben krasse Musik-Acts, also es wird eine crazy Night. Es wird Oscars für Smartphone-Content. Das ist
ich hätte nichts anderes von euch erwartet.
Ja, das wird super.
Geil, ich freue mich sehr. Und was ist sonst passiert die Woche bei dir?
Ja, also viel 9to16 Awards ist auf jeden Fall gerade das Thema. Sonst planen wir ja mit euch auch noch ein Event.
Ja, stimmt.
Genau, dieses Jahr, also ziemlich bald sogar, im April.
Ja, Ende April, ne?
Ja, genau, da, ja, es ist ja eher in einem privateren Rahmen oder in einem exklusiveren Rahmen, möchte ich mal sagen.
Können wir sagen, was da passiert, oder ist das?
Ja, klar. Ja. Also wir zeigen dann einen coolen Case von euch und unsere Aufgabe ist ja immer, wie gesagt, wir schreiben uns auf die Fahne, Agenturen mit Presse und Firmen zusammenzubringen, dass sich über coole Cases und digitale Innovation ausgetauscht wird. Und da habt ihr halt einen coolen Case und deshalb machen wir das für euch. Und das machen wir aber auch mit ganz unterschiedlichen. Also ihr seid einer der Agenturen oder einer der Leute, mit denen wir das machen. Da gibt es aber auch andere, mit denen wir das übers Jahr verteilt machen. Wir machen da fast jeden Monat ein Event. Und ja, das wird spannend. Was ist sonst noch? Ich hab gerade viele Award-Thematiken, stelle ich gerade fest, weil der nächste Award, den wir ja auch veranstalten, ist der Digital Media Award Germany. Der wird am 4.11. in München stattfinden.
Ach.
Und da sind wir gerade dabei, die Jury zu kuratieren. Da sind auch schon über 20 Jurymitglieder fest und cool. Das wird insane, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist also richtig geile Faces auch dabei. Und ja, das organisieren wir gerade mit auch einem richtig coolen Partner. Und das wird noch bekannt gegeben, wer das ist und wie auch immer, auch im April. Aber genau, und da kann man sich dann auch schon gegen Mitte des Jahres darauf bewerben. Man hat da eine sehr lange Einreichungszeit, also fast 4-5 Monate. Und genau, dann Ende des Jahres wird da der Digital Media Award Germany in Kategorien wie Influencer Marketing, Social Media etc. verliehen, genau. Letztes Jahr, die Cases, die, glaube ich, am prominentesten waren, waren die Tagesschau. Die haben mit ihrem TikTok-Kanal die Social-Media-Kategorie abgeräumt oder Kaufland mit ihrem K-Pop-Case, die haben Digital-Media für sich einkassiert. Genau, oder noch viele andere Beispiele, es gibt 6 Kategorien.
Ja, genau. Was weißt du noch, was bei dem Tagesschau-Case so überzeugt hat?
Ich weiß auf jeden Fall, wir machen die, es gibt keine Jury-Sitzung, weil das war von uns von Anfang an wichtig, auch so der Fairness-Gedanke, weil wir da oft die Erfahrung gemacht haben, dass sich so Bälle zugespielt werden zu befreundeten Agencies oder Firmen oder whatever, sondern die Jury-Sitzungen hatten wir individuell, das heißt, du hast dich zusammengesetzt mit einem der Juroren oder der Jurorin und hast dann gesagt, in dem Case ist es für... stimmst du für das? Und dann wurde das zusammenaddiert. Und da war es so, dass es bei der Social-Media-Kategorie, obwohl es alles starke Cases waren, relativ eindeutig war. Die Tagesschau hat da relativ eindeutig gewonnen. Ich glaube, was da am meisten überzeugt hat, ist vor allem die Tatsache, dass die sich mit Dingen beschäftigen, mit denen sich keiner auf Social-Media beschäftigen will, täglich. Und das ist Krieg, Auseinandersetzungen, Diskussionen und heikle Themen. Und das machen die eigentlich jeden Tag. So, und das ist deren Brot- und Buttergeschäft und das ist schon krass. Und was die auch in Sachen Community-Management leisten, das muss man halt auch mal, wenn es da über einen Krieg in Gaza oder Israel oder was auch immer geht, ne, dann hauen die da, also da sind ja 600, 700 Kommentare unter in so einem Video. Und ich glaube, da diese Neutralität und auch diese Marke Tagesschau, dass die so verjüngt wurde dadurch und in eine Zielgruppe gebracht wurde, die vielleicht auch noch nicht so erschlossen war. Ich glaube, das war der große Key-Moment. Und was ich auch immer ganz wichtig fand, also wir haben als Veranstalter natürlich kein Stimmrecht, aber ich fand das sehr schön, dass die Öffentlich-Rechtlichen haben ja generell einen Auftrag, neutrale Nachrichten in alle Gruppen der Gesellschaft zu vermitteln. Das ist deren gesetzlicher Auftrag. Und da gibt es wenige, gerade Newsmarken, wie ich finde, die auch diesen Auftrag ernst und wahrnehmen. Weil wer bespielt denn die jungen Leute? Die spielen im TV ihre Heute und ihre Tagesschau, haben vielleicht einen Instagram-Account, aber auf TikTok sind immer noch sehr, sehr wenige und jetzt ein Jahr später. Also die nehmen da ihren Auftrag, finde ich, immer sehr gut wahr, auch die junge Bevölkerungsschicht eben mit Nachrichten zu versorgen, die neutral sind und von einem öffentlich-rechtlichen Absender kommen. Und das fand ich immer sehr beeindruckend. Und ich glaube, das hat auch viele von den Jurorinnen und Juroren überzeugt.
Ja, voll. Macht total Sinn. Also ich finde es halt, also Tagesschau, was du eben meintest, ist halt so eine krasse Medienmarke voll. An sich. Kommt so heftig aus dem TV und ist gefühlt so ein Boomer-Ding.
War total eingestaubt.
Übel eingestaubt. 100%. So, ne? Und dann diese Transformation, wirklich Transformation zu schaffen, auf 9:16 zu gehen, auf TikTok zu gehen und das Ganze nicht cringe zu machen, sondern so zu machen, dass alle abfeiern und klatschen, hey, wie geil seid ihr denn?
Riesiger Shoutout an Patrick von der Tagesschau, der das durch jegliche Instanzen erstmal gut klopfen musste. Kannst du dir vorstellen, wenn du bei den Öffentlich-Rechtlichen ankommst, ich möchte auf eine chinesische App gehen. So, ist ja so am Ende des Tages. Da wurde immer erstmal viel belächelt dafür. Und jetzt wird es von den Bordleuten von ARD und so als Best Case überall rumgetragen. Und das ist das beste Beispiel auch so vom Prove It. Also so zeigt, dass es geht. Und wenn du für eine Idee brennst und das daran glaubst, dass sie funktioniert und diese dann auch umsetzen kannst, dann ist das beste Mittel, um auch zu zeigen, manchmal den alten weißen Männern oder wie man auch immer so schön sagt, diesen eingebackenen und alten Strukturen, das zu zeigen, hey, es geht auch anders.
Ja,
das beste Beispiel.
Ja. Woran meinst du, liegt das? Weil der Case ist jetzt ein Jahr alt ungefähr.
Ja, ein bisschen länger sogar.
Ich würde sagen, also seitdem habe ich immer noch keine Medienmarke aus der traditionellen Welt gesehen. Also klar, ProSieben turnt auf TikTok viel rum, aber primär.
Es gibt ein paar von Funk, nehme ich immer mehr wahr, also aus diesem Funknetzwerk.
Ja.
Das ist ja ZDF, ARD auch so. Da nehme ich so ein paar Marken wahr, die das auch schon echt gut auf TikTok machen.
Ja.
Aber du hast recht, also die einzige Newsmarke, die ich auch auf TikTok konsumiere, ist die Tagesschau.
Ja, aber woran liegt das? Ich meine, also ganz doof, selbst sei es ein Art, ein ZDF, die haben so viel Content, also Content ist ja deren Heritage. Wie kann es sein, dass dieses ganze Gold, was da liegt, nicht geschöpft werden kann und auf 9:16 oder in die Gen-Z-Kanäle reinbekommen? Woran liegt das?
Also ich glaube, ein ganz großes Thema ist immer Mut und sich das auch zu trauen, neue Wege zu gehen. Das ist immer das, was ich immer viel auch, also damit beginne ich viele Vorträge oder Speakings oder irgendwas, sage ich, wenn ihr heute nur eine Sache mitnehmt, dann möchte ich, dass ihr morgen zu eurem Chef oder zu eurer Chefin geht und ihr sagt, wir müssen mutiger sein. Weil das ist der Schlüssel oftmals, weil in den Unternehmen wird oftmals, wenn dieses Thema, ich sag immer, dieser Potpourri aufgemacht wird, wir müssen jetzt Social Media machen, so, wenn das aufgemacht wird. Und wir sind immer sehr in unserer Bubble. Viele sind wirklich noch an dem Punkt, die haben tote Profile. Und die sind jetzt an dem Punkt, wo sie denken, wir müssen jetzt erstmal anfangen. Oder sie sind an alten Strategien festgehangen, die nicht mehr funktionieren und müssen jetzt neu anfangen. Und da ist die erste Sache oftmals nicht Kapazität, Budget, Know-how, sondern die Sache ist, dass die in so Strukturen und Mindsets gefangen sind. Wir können doch als Marke das nicht machen oder das funktioniert doch für uns nicht. Das ist doch zu cringe für uns oder das können wir uns als Marke ... nicht erlauben. Mhm. Und diese Mindsets aufzubrechen, ist, glaube ich, oftmals auch für die Social Media Manager, die da sitzen, die größere Challenge als das tatsächliche Tun dann. Mhm. Und das ist, glaube ich, das große Thema. Weil man darf nicht vergessen, wir in Deutschland sind auch die Social Media Cases, die wir immer viel sehen, sind die von den ganz großen Konzernen. Wir haben in Deutschland 99% aller Unternehmen sind KMUs in Deutschland. Mm. 99%. Mm. Und der größte Teil davon sind Kleinstunternehmen, das heißt unter 2 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, diese ganzen Leute machen auch Social Media. Und die darf man auch nicht vergessen. Und die machen auch teilweise geile Sachen. Aber da vor allem diesen Mindshift-Change hinzubekommen, wenn der Chef in seinen 50s ist und vielleicht da nicht so einen Bezug dazu hat, ich glaube, das ist die Lebens- und Arbeitsrealität von vielen, die wir oftmals in der Bubble vergessen. Und wo wir da mehr Dinge an die Hand geben müssen, wie sie das proven können, sodass wir digital eben weiterkommen.
Hm. Ja. Wie schafft man diesen Shift? Also
Ganz viel ist, glaube ich, Verständnis schaffen und erklären und konkrete Proofpoints schaffen von Anfang an und die auch realistisch sind. Nicht so, ja, wir fangen jetzt an mit TikTok und gehen viral in zwei Wochen, sondern wirklich zu sagen, das sind realistische Momente, die funktionieren, und das ist oftmals auch nicht nur B2C übrigens. Also Produkte direkt abzuverkaufen mit Social Media, als bei vielen die Rückfrage, die dann kommt, wenn ich da jetzt so viel investiere, was kommt denn dabei rum an Neuumsatz? Und dann muss man halt oftmals erklären, der Aufbau dauert halt oft länger, aber der Return, den man im langfristigen Sinne hat, der ist halt viel, viel höher, weil du dir eine Community aufbaust und nicht nur Kunden. Ja. Und das müssen viele verstehen. Also es ist viel Erklärung, viele Proofpoints etc. Aber das Gleiche übrigens auch, was Influencer angeht. Das ist das gleiche Thema oftmals. Aber da sind wir in Deutschland, glaube ich, schon in einer krassen Position. Wir sind der fünftgrößte Spender weltweit, was Influencer-Marketing angeht in Deutschland. Ja. Über 700 Millionen stecken deutsche Unternehmen in Influencer-Marketing jedes Jahr. Und das ist aber auch eine Sache, da kommt ganz, ganz viel von den großen Konzernen und ganz, ganz viel an mittelständischen Unternehmen vor allem bleibt auf der Strecke oder die sind noch in ihren alten Strukturen gefangen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, viel Good Cases zu zeigen und viele mutmachende Cases zu zeigen, wie eben von der Tagesschau. Das war auch für uns die Idee von diesem Award am Anfang, weil du musst geile, innovative Cases auf ein Podest stellen, denen eine Bühne geben und die zeigen, sodass Leute hinrennen können und sagen, schau mal Rolf, 50-jähriger Chef,
so läuft
das, hat, das hat funktioniert bei denen und das ist die Tagesschau, wir müssen das auch tun, let's go. Und diese Bühne musst du schaffen oder diese Bühne musst du bieten, um eben den Leuten auch Argumente mitzugeben, dass sie eben diesen Change auch für sich selber hinkriegen.
Okay, wir haben gerade gemerkt, dass uns der Hanszug hier positiv überfahren hat. Also wir haben den Ketchup einfach geschwungen, sind direkt rein.
Der Learning-Bololo.
Ja, also super spannend. Deswegen würde ich sagen, scheißegal, was meine Woche passiert ist. Lass einfach direkt weiterreden, weil das so aufregend ist. Vor allem, du hast gerade über Influencerinnen auch geredet.
Ja.
Das ist ein riesiges Thema. Du hast so viel Markenerfahrung.
Ja.
Wie macht ihr das? Also, weil es gibt ja, also vor allem, ich frage nicht jetzt die klassische Influencerin-Marketing auf den Profilen von den Influencerinnen zu posten, sondern auf euren Profil, ne? Wie macht ihr das? Macht ihr das mit Influencerinnen? Mhm. Habt ihr ein Inhouse-Team? Habt ihr ein eigenes Squad? Macht ihr es über eine Produktion? Mhm. Weil da gibt es so viele Philosophien, das fände ich so krass spannend.
Ja. Also ich glaube, man muss sich da ein bisschen mehrgleisiger aufstellen inzwischen, als das früher vielleicht der Fall war. Früher hat es gereicht, wenn du eben die Girls und Boys an Influencerinnen für dich gepostet haben auf ihren Kanälen. Heute, wie du selber sagst, brauchst du selber irgendwie Markengesichter. Das haben auch ganz viele Marken noch nicht verstanden, dass sie selber zum Creator werden müssen und selber Communities aufbauen müssen mit Gesichtern auch vor der Kamera. Und da ist es, glaube ich, ein guter Ansatz, mittlerweile mehrgleisig zu fahren, dass du sowohl ein Inhouse-Team hast, aber auch dir von außen, die müssen ja auch beispielsweise keine Reichweite haben, wenn sie auf deinem Profil sind, die müssen es einfach nur gut können. Und das eben sowohl in-house zu haben, als auch dir reinzuholen und dann eben deine großen Faces, die man hat, eben auch noch auf dem Kanal stattfinden zu lassen, aber auch auf ihren Kanälen stattfinden zu lassen. Und ich glaube, das gleiche Prinzip gilt auch für Paid. Weil auch im Paid merkt man mittlerweile, wenn Entertainment oder dieser Nahbarkeitsfaktor nicht Priorität Nummer 1 in den Assets ist, dann performt auch Paid schlechter. Da gibt es ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber das kann man so generell schon sagen. Und genau, deshalb glaube ich, ist dieses von sich so klassischen Influencer-Marketing zu lösen und man macht jetzt One-Shot-Kampagnen und bucht da einmal 30 Influencer ein und das macht man irgendwie alle 3 Monate. Ich glaube, davon muss man sich lösen und langfristige Faces sowohl bei den großen Reichweiten aufbauen, als auch intern und selbst wenn man sie sich reinholt oder eben extern einkauft, da in langfristige Beziehungen zu denken. Das sehen wir in jedem Case, den es eigentlich gibt, dass das auf die lange Sicht besser performt und eben in Influencer Relations zu denken, als in klassischem Influencer Marketing Kampagnen One-Shots.
Krass, ja. Und bei Influencerinnen Buyouts sind ja immer ein riesiges Thema, ne?
Voll.
Und was wir gemerkt haben, also durch TikTok ist ja schon so, dass Content tendenziell mehr die Chance hat, viral zu gehen durch den Content Graph als auf anderen Plattformen.
Ja.
Das heißt, dann ist immer die Frage, okay, dann geht der viral, dann denkst du dir, vielleicht packe ich ein bisschen Media dahinter.
Ja.
Dann hast du aber die Buyouts gar nicht verhandelt im ersten Schritt. Dann musst du die nachverhandeln. Wie macht ihr das? Habt ihr am Anfang an All Buyouts? Geht ihr All In, weil ihr sagt, wir wollen die Option haben? Oder Fahndet ihr das nach? Wie stellt ihr euch da auf, dass flexibel und praktikabel ist?
Sowohl als auch. Also man kann erstmal, also erstmal haben wir prinzipiell Creator, die gar nicht organisch bei uns zu sehen sind auch und aber paid immer wieder zu sehen sind und auch nur paid, die wir auch zum Beispiel für Retargeting einsetzen. Das heißt, wenn wir wissen, die Leute haben schon mal gekauft bei uns, dann sehen sie das gleiche Gesicht nochmal und die sagt ihnen jetzt, hey, geiler neuer Nagellack, aber du kriegst jetzt auch eine 30% Promo dazu. Mhm. Also dieses auch in paid auf Wiedererkennung und Community zu setzen und bekannte Gesichter, das zahlt sich auch aus. Und da sind bei uns, bei diesen, ich nenne es mal mehr oder weniger UGC-Creatoren, also das sind ja, die haben selber keine großen Reichweiten, stehen aber vor der Kamera, da sind Payouts von Anfang an, holen wir die für alle Kanäle mit rein. Okay. Bei großen Creatoren ist es teilweise auch so, wenn wir wissen, die Content-Qualität oder die Art und Weise, wie die Content macht, passt auch auf unsere Paid-Kanäle beispielsweise, dann holen wir uns die auch direkt mit, aber dann sehen wir eben auch viel Agilität und wenn wir sehen, organisch gibt es vielleicht eine gute Performance. Heißt auch nicht immer, dass es paid genauso gut funktioniert. Vielleicht dann für Awareness, aber für Conversion beispielsweise nicht. Und das ist auch ein krasses Learning, wo man einfach viel, viel testen muss. Was funktioniert für das eine und was funktioniert für das andere. Und dann auch sich diese Agilität eben bewahren muss. Das ist auch oft das Thema. Man kann das nicht 6 Monate vorher festlegen, welcher Creator viral gehen wird. Und dann sich so ein bisschen Agilität bewahrt und eben da sagt, okay, da setze ich nochmal paid drauf oder eben nicht. Mhm. Also es ist kein eingleisiges Setup, sondern man muss es in mehreren Dimensionen denken. Mhm. Paid und organisch.
Ja, super spannend. Und ja. Wie verzahnt ihr paid und organisch? Also boostet ihr beispielsweise jeden Post oder nur die Posts, also die organischen Posts, die viral gehen oder jeder Post kriegt x Euros oder macht es komplett dynamisch?
Das, glaube ich, ist ein Prinzip, was mittlerweile sehr, also das habe ich in mehreren Companies erlebt. Es gibt mehrere Always-On-Kampagnen, die eben, damit strugglen auch schon viele, die aufzubauen, die eben in einem rotierenden Rhythmus von beispielsweise 6 Wochen, weil das ist, kann so ein Zeitraum sein, wo sich Ads dann langsam abnutzen, sage ich mal, vom Material her, oder Assets nicht mehr so gut performen, kann aber auch wieder nicht, man muss alles testen, das ist das Performance-Game. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass man in diesen, also Always-On-Kampagnen braucht, die immer rotieren von Content her und immer möglichst auch ein Ziel haben, beispielsweise Awareness ist die eine Kampagne, die Always-On ist und Conversion ist die andere Kampagne, die Always-On ist oder da hast du nochmal Education, wie auch immer. Und dann parallel dazu aber eben Momente schafft, die auch für eine Marke prägend sind. Ich habe gestern zum Beispiel auch gerade erst einen Trend Report gehört. Da fand ich sehr spannend, dass Marken jetzt noch viel mehr auf Iconic Products setzen müssen, wie Calvin Klein auf die weißen Boxershorts und etc., weil die jetzt mehr Community damit aufbauen können als je zuvor, weil wir eben in so einer Eng-Community eben diese Iconic Products noch mehr Value haben. Und da ist es eben so, bau dir diese Iconic Products beispielsweise auf, indem du dann halt, nimm dir jetzt 8 Wochen, und in der spielst du eine zusätzliche Kampagne on top, die eben das macht. Oder bei uns ist zum Beispiel, wir haben immer Frühjahr, Sommer, Herbst, Winterkollektion. Und da gibt es dann neben den Always-On-Kampagnen, gibt es die nochmal on top. Oder dann gibt es die Christmas. Oder dann gibt es gerade irgendwie einen neuen Launch. Und der findet on top statt. Aber das ist parallel zu den Sachen, die sowieso immer laufen.
Okay.
Genau.
Und das postet ihr alles organisch und paid oder postet ihr diese saisonalen Aktivitäten dann nur dark paid?
Nee, das ist unterschiedlich. Also nicht alles, was paid ausgespielt wird, wird auch organisch ausgespielt und umgekehrt. Also das ist eine Choice auch oftmals einfach, wie es zum Kanal und zum Content passt und gerade auch in Storytelling reinpasst. Mhm. Aber es ist nicht immer automatisch synchronisiert.
Spannend, ja.
Ja, also es ist eine Brandformance, wie man so schön sagt. Also Performance und Organic Social gemischt, aber eben da auch nicht stringent, sondern dynamisch. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
Und sag mal, weil du meintest eben, ganz am Anfang hast du gesagt, dass auch die Influencerinnen dennoch auf ihren eigenen Profilen posten. Mhm. Ne? Boostet ihr das?
Gibt's auch, aber auch nicht.
Auch nicht, okay. Genau. Ja, alles offen. Ja. Aber boostet ihr die Posts dann auch von den Influencerinnen auf deren Profilen?
Da gibt es auch Ansätze, die gut funktionieren. Ja, Also da, ja, die Antwort ist ja.
Ja.
Da gibt es Ansätze, die gut funktionieren, habe ich auch schon bei mehreren Marken oder für mehrere Marken umgesetzt. Da muss man nur schauen, wie man eben den Mix dann bewahrt zwischen was sende ich als eigene Marke und was sendet der Influencer. Und da muss man auch schauen, nicht jede Influencerin oder jeder Influencer ist auch bereit dazu, das zu machen. Und das ist auch oftmals ein großes Thema. Aber darüber sollte man nachdenken und auch das sollte man testen, weil das ist auch von, das ist wie immer bei in diesem Performance-Game von Marke zu Marke auch mega unterschiedlich.
Ja, total. Ja, weil ich bin eigentlich immer so ein großer Fan davon, zu sagen, hey, okay, du hast einmal einen Content, der wird vom Markenaccount gesendet.
Voll.
Du hast einen Content.
Ich bin auch größter Freund von dem Co-Creator-Tool zum Beispiel.
Ja, genau.
Weil das die perfekte, das bringt halt Marke und Creator
richtig
zusammen.
Geil. Ja.
Also das ist, ja, voll.
Ja, richtig geil. Aber ich finde, das machen wenig Marken, dass es dann wirklich nochmal vom Creatorinnen- oder Influencerinnen-Profil geboostet wird.
Ja.
Deswegen großer Appell, schaut euch das an. Das
testet das mal. Nee, testet es, schaut, wie es funktioniert und dann come back or leave it. Das ist
total.
Ja immer so.
Ja. Wie macht ihr das apropos testen? Ne? Wenn wir über Brandfaces reden, ne? Eigener Creatorin-Squad auf eurem Kanal, wie testet ihr da die Leute? Also selektiert ihr die einfach sehr gut vor oder sagt ihr, nee, alle kriegen jetzt mal ein Produkt und machen mal ein Testvideo oder sagt ihr, nee, wir suchen einen Squad aus auf den Kanal, let's go und dann selektieren wir danach aus?
Ja, also es muss eigentlich, dass der Fit muss von vornherein schon mal passen. Also du machst ja eine Auswahl. Und da musst du schon klare Kriterien haben und auch einen gewissen, ich nenne es mal, Markencheck oder Wertecheck dahinter, ob die Leute, was die auf ihrem Profil machen, ob du das auch vertreten kannst mit deiner Brand. Das ist immer so Punkt 1. Das machen auch viele Marken noch viel zu wenig. Da denkst du dir so, du willst für ein geiles Produkt stehen und 3 Tage später ist sie so droppt sie den OnlyFans-Link oder was auch immer. Ne? Nein, also jetzt mal ein extremes Beispiel, aber auf solche Dinge muss man schon schauen. Ja. Also das machen auch viele Marken viel zu wenig, sich noch viel zu oft, wo ich so denke, wo ist da der Fit? Und die Auswahl dann zu treffen und dann ist es aber, klar, es gibt ein Briefing, aber da ist kreativer Freiraum und dann ist es oftmals gar nicht so sehr das Brandface an sich oder die Influencerin oder der Influencer an sich, der das Video erstellt, sondern die Art und Weise, wie es erstellt ist. Also haben die es drauf, gute Videos zu machen? Können die gute Hooks? Können die eine gute Storyline? Können die einen Hook, damit du dann später auch klickst, etc.? Können die das gut geben? Und diese Influencerin, meistens unabhängig von äußeren Looks oder von wie die sprechen, performen besser als und da hat auch Bekanntheit oftmals im Paid gar nichts mit zu tun. Es ist der Aufbau des Videos und wie es gemacht ist.
Ja, das ist spannend. Ja. Wie kommt ihr an die Leute ran?
Recherche, gute Tools, gutes Filtern und da tief reinzugehen.
Ja, genau. Okay, krass.
Gute, also einfach wertebasierte Auswahl treffen an klaren Kriterien. Okay.
Würdest du sagen, dass Wert, also dass der Influencer oder die Influencerin, dass die Werte zur Marke passen, dass das wichtigste Kriterium ist? Oder was ist so die Hero KPI, die ihr euch anschaut?
Brandfit ist das Nummer 1 Kriterium.
Und das ist qualitativ. Also guckt euch an und sagt, okay, hey, die teilen die gleichen Werte, gleiche Mission, gleiche Einstellung.
Ja, kann aber auch quantitativ sein. Da gibt es quantitative Kriterien, die man auch machen kann. Zum Beispiel, wie oft postet die was zum Thema XY? Wenn du jetzt eine Brand bist wie, nehmen wir jetzt mal, du machst irgendwie Sojaschnitzel. So, nehmen wir jetzt mal an.
Habe ich gestern gegessen.
Ja, geil. So, du machst irgendwie so Fleischalternativen.
Ja.
Dann möchtest du dir vielleicht vorher mal anschauen, wie oft macht der Creator generell was zu Nachhaltigkeit, zu Fleischalternativen im Generellen. Und das kannst du auch quantitativ machen. Wie viele Videos davon postet er im Monat, etc. Und solche Kategorien und solche Auswahlkriterien, die Werte auch quantifizieren können, die muss man sich schon auch überlegen und dann ist Brandfit das Nummer 1 Kriterium und danach ist es ganz klar, don't trust your gut, trust the data. Schau dir an, was die Leute für Profile haben, wie die Engagements sind, wie viele tatsächlich auch die Stories schauen etc. Also ist ein klassisches Datenthema.
Was sind so die 3 größten Fuck-Ups, die man machen kann beim Influencerinnen-Marketing oder Auswahl?
One-Shot-Kampagne mit Rabattcodes.
sind die Zeiten over, finally?
Ich hoffe. Also so super, ich rede von so super One-Shot-Kampagnen mit Rabattcodes. Du arbeitest einmal mit einer Influencerin zusammen und die postet nur am Black Friday den 50% Off-Deal.
Ja, okay.
Also die werden niemals so gut performen als jemand, der das ganze Jahr über dein Produkt zeigt und benutzt und dann eben irgendwann zu speziellen Momenten mal auch einen Deal zeigt, aber dann wissen die schon, die trägt das jeden Tag, die hat das jeden Tag gefühlt in der Kamera. Mhm. Ist ja bei uns auch so ein Thema mit Nägeln, du siehst das jeden Tag. Und wenn die Leute wissen, sind wir über die Zeit, wie zum Beispiel so bei Kamuschka oder so, da weiß jeder, die trägt Neonail, dann ist das Thema und das auch die Priorität. Also dieser One-Shot, das ist, glaube ich, der große Kardinalsfehler, den aber noch gerade so super viele, ich sag immer, diese Instagram-Brands oder diese E-Commerce-Brands, die gerade richtig viel Funding bekommen haben und dann groß auf Influencer gehen wollen, die diese Langfristigkeit noch massiv unterschätzen, was das bedeutet.
Glaubst du, dass diese Zeiten von so Hello Body, Invincible Brands vorbei sind?
Generell ja. Ich glaube aber auch, dass die darin besser werden, das zu verstehen.
Mhm.
Also die lernen ja auch dazu. Die sehen ja auch wie das Game mittlerweile funktioniert und die lernen auch dazu und können mittlerweile ganz anders Communities aufbauen etc. und versuchen das ja auch aktiv oder machen das auch aktiv und ich glaube, klar, da gehen viele Unternehmen sind auf dem Weg ja auch schon verschütt gegangen, muss man ja einfach so sagen. Andere lernen aber auch dazu und drehen auch die Marke nochmal. Also das kann man, glaube ich, nicht so über den Daumen peilen, aber wenn man es noch nicht gemacht hat, dann ist jetzt, glaube ich, allerhöchste Eisenbahn.
Jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Okay, also also drei Fuck-Ups wollte ich ja mal rauskitzeln, ne? Also erster Fuck-Up sind die One-Shot-Kampagnen mit Promo-Codes, machen wir nicht mehr. Was gibt's noch für zwei Sachen, die man nicht machen sollte?
Auf zu wenig Diversität zu setzen, beziehungsweise auf zu viele gleiche Arten von Creatern. Das ist, glaube ich, dass, wenn man jetzt zum Beispiel eine Brand, ich weiß nicht, wie man da nehmen kann, irgendwas sowas wie Dr. Oetker oder Lebensmittelbrand ist, dann sollte man jetzt meiner Meinung nach nicht nur mit so Rezept-Creatern zusammenarbeiten, sondern vielleicht auch mit einem Gamer, der sich zwischendurch, wenn er gamet, genauso eine Pizza in den Ofen schiebt oder solche Sachen. Also ich glaube, man sollte seine Archetypes haben, klar, die gut zur Brand passen, aber da auch nicht so stringent sein und schauen, was funktioniert bei den Creatern selber gut, also auf deren Kanal, für was sind die bekannt und wie kann ich mich da als Marke irgendwie unterbringen?
Mhm.
Ich glaube, das ist die bessere Hook, um in die Community zu kommen oder da so auf so eine loving Resonanz zu stoßen, als zu denken, wir posten jetzt, wir brauchen 30 Rezeptvideos, die uns posten. Also da in so engstirnigen Setups zu denken, was auch die Creator-Auswahl angeht. Ich glaube, das ist ein großes Thema. Ja.
Cool. Und Nummer drei?
Nummer drei würde ich reinnehmen, das Thema Paid und organisch auch im Influencer-Marketing eng zu verzahnen, weil das, glaube ich, geht heute nicht mehr anders. Und sich das, gerade wenn wir jetzt um UGC und solche, ist ja die riesen Crave gewesen, jetzt machen es mittlerweile alle. Da ist aber auch oft das Thema, wie skaliert man das und wie macht man das langfristig? Weil du kannst dir vorstellen, wenn du irgendwann 50 UGC-Creator hast, die zweiwöchentlich irgendwelche Assets liefern müssen, die brauchen alle ein Briefing, die brauchen alle eine E-Mail-Korrespondenz etc. Also es ist eine riesen Manpower, die man da auch sich aufbauen muss. Und ich glaube, da von Anfang an sich die Art und Weise zu überlegen, wie kann man das skalieren, beispielsweise mit Tools, die diesen ganzen Kampagnenprozess automatisieren und so, dass man mit 50 Creatoren viel effektiver zusammenarbeiten kann und da nicht mehr so wahnsinnig viel händischen Aufwand dabei hat, aber es trotzdem persönlich macht und jeder und der Mensch dahinter sitzt und die Nachrichten liest und auch individuell beantwortet. Ich glaube, das sind, also Tool-Setup ist eigentlich das, kein gutes Tool-Setup zu haben und kein gutes System und Strukturen-Setup zu haben und einfach zu sagen, wir machen jetzt Influencer-Marketing und hauen da richtig rein oder was der viel größere Punkt ist bei einem, wir haben Influencer-Marketing schon gemacht, haben da vielleicht aber jetzt gerade 3 Millionen Budget drauf und wollen aber jetzt 20 Millionen Budget drauf machen. Das ist gerade bei Konzernen oder bei größeren Brands gerade der Punkt, an dem viele stehen, weil sie halt merken, die müssen es tun, sonst weil da noch viel, viel Potenzial liegt und auch viele neue Kanäle dazugekommen sind. Genau, und da ist das Tool-Setup bzw. das Struktur-Setup, was man intern schafft, wenn man das nicht ordentlich von Anfang an hat, dann hat man, glaube ich, auch ein Problem.
Kannst du da so einen Einblick geben, wie du das aufbaust oder was dir wichtig ist bei so einem Tool-Shoot-Setup?
Ich glaube, das erste Wichtige sind klare Analytics zu haben, sich da, ich mache dafür absolut gar keine Tool-Werbung, aber es gibt super, super viel, die man sich da anschauen kann, wo man einfach die Insights und Analytics von Influencern gut tracken, analysieren kann und auch über die Kampagne hinweg gut schauen kann, wie das funktioniert hat. Dann wirklich so, das haben viele von den Tools auch mittlerweile schon integriert, aber so Kampagnen-Setup-Tools, wo du sagst, du hast dann deine Liste aus Influencern, mit denen du zusammenarbeiten möchtest und A, B und C steckst du in eine Kampagne und in der Kampagne gibt es folgendes Briefing und mit einem Klick wird den allen fünf das Briefing rausgeschickt.
Ach, das ist ja geil.
Solche
das
Themen.
Das ist ja geil.
So mit effizienten Setups, damit musst du dich beschäftigen, weil du wirst es spätestens, und an dem Punkt war ich schon, ich habe bei Maybelline in Creator Hub gebaut mit irgendwie 50 Creatern, wo ich selber 50 Leuten E-Mail-Korrespondenz liefern musste und du verzweifelst irgendwann, weil du nicht mehr hinterherkommst und du musst dir schlauere Setups und Mechanismen bauen, die es eben schaffen, so eine große Anzahl an Creatoren zu skalieren. Und ich glaube, dieses Influencer-Scaling-Thema, ohne dass es eben Influencer-Marketing wird, sondern Influencer-Relations bleibt, das ist ein Riesenthema.
Ja, total krass. Wenn du über Scaling sprichst, musst du direkt an künstliche Intelligenz denken. Was hältst du von AI-generated Influencers?
Hatte ich ja letztes Jahr auf dem Mexico auch einen Talk zu. Ich halte da sehr viel von, ehrlich gesagt.
Ja.
Damals, als ich auf Maybelline gearbeitet habe, war das auch die erste Beauty-Brand im deutschen Markt, meine ich, die zum ersten Mal eine AI-generated Face im TV hatten.
Krass.
Mit Mei Mei, das ist neben Gigi Hadid übrigens, im TV-Spot für eine Mascara. Und das ist ein riesiger oder spannender Bereich, den auch Marken noch viel zu wenig nutzen, weil ich glaube, gerade für das Thema Kundenservice, mag man immer nicht glauben, aber es ist ein Riesenthema, mit auch Riesenbudgets dahinter, ist das Thema noch wahnsinnig unterschätzt und auch in Sachen Influencer und Social Media, weil du kannst dir deinen eigenen Influencer bauen, der deine Werte perfekt repräsentiert, der das sagt, was du möchtest, ohne Feedback-Schleifen etc. Also ich glaube, da können viele Marken noch viele coole Subcommunities bauen. Und ich glaube aber, dass die Synergien noch mehr geschaffen werden müssen. Also dass zum Beispiel dann eben, wie es in dem Beispiel war, Gigi Hadid mit dieser Person zu sehen ist und dass man so einen Übergang schafft oder andere Möglichkeiten schafft. Aber ich glaube, dass da viel, viel drin ist, was nicht heißt, dass das komplette menschliche Setup übernehmen soll oder ersetzen soll. Aber ich glaube, da sind wir gerade in Deutschland noch überhaupt nicht am Ende der Fahnenstange. Wir müssen erstmal noch viel mehr ausprobieren und viel mehr machen in dem Bereich. Was da oft das Thema ist, ist es teuer im ersten Schritt. Aber ich finde, ein riesen oder ein super gutes Beispiel ist Miss Germany. Die haben unseren Digital Media Award Germany letztes Jahr in der Kategorie Digitale Innovation gewonnen, weil die ihre Pressesprecherin, die Jill heißt die, die haben die digital umgewandelt zu einer Influencerin und die heißt Lish. Und mit der machen die, also die sitzt vor einer Kamera mit so einem Suit und dann wird die quasi, wird da Licht raus auf dem digitalen Screen und die ist dann auch immer so anderen Welten und kann halt reden und solche Geschichten. Und die haben auf Twitch, ich glaube, fast 30.000 Follower mit den Livestreams und solchen Kram. Also man muss einfach mal ausprobieren und machen und viel auch in dem Bereich noch investieren, wo eben solche Sachen gehen und wo man solche Sachen noch ausprobieren kann. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Luft nach oben.
Hast du so, weil ich glaube, viele Marken können sich gar nicht vorstellen, was das kostet. Hast du eine Hausnummer, was so eine künstlicher Intelligenz kreierter Creator kostet?
Das kommt grob super drauf an, was du machen willst. Wenn das jetzt nur ein Bild sein soll, ist es natürlich was ganz anderes, als wenn die sich bewegen soll. Ja. Aber hast du einen Motion Designer oder einen Grafiker in-house, der das kann, hast du auch schon ganz andere Kosten, als wenn du das einkaufen musst. Also ich glaube, das kannst du mit Zero Invest machen, wenn du es dir so mehr oder weniger ein bisschen zusammenbaust und dann mit Bildern arbeitest. Oder du kannst das animieren lassen mit 300k. Also da bist du, da ist, glaube ich, von bis keine Grenzen gesetzt. Aber allein dieser Gedanke, so nicht mal nur immer diese virtuellen Influencer, wie sie jetzt immer im Raum stehen, die nächste Michaela oder irgendwen da zu bauen, sondern die einfach in diesen Virtual Character zu denken oder so parallele Character aufzubauen. Ich glaube, das ist spannend. Es kann auch der Pizzakarton sein, der plötzlich spricht. Oder naja, ich denke in solchen, Thematiken. Ich glaube, das ist noch ein spannendes Territorium, wo viele oder zu wenige drüber nachdenken.
Ja, voll. Es gab ja so Ende letzten Jahres diesen, so würde man sagen, Fake-Out-of-Home-Mini-Hype. Erinnerst du dich? Also Spotify hat ja dieses
natürlich,
eine
Maybelline hat den
viralsten gemacht. Ja, klar. Mit der U-Bahn in London.
Mit der U-Bahn und den Lashes. So,
ne? Aber da habe ich auch das Gefühl, ich habe da gestern Abend noch mit jemandem drüber gesprochen. Ja. Also es war big jetzt. Es ist jetzt
Es ist noch komplett da. So. In meinem Trend-Report habe ich geschrieben, KI-generierter Content wird Normalität.
Ja.
Und da glaube ich auch weiterhin dran. Und es geht auch weiter total viral. Ich habe gestern erst eine Ad gesehen von Benefit. Dann habe ich ich bin natürlich immer sehr an dem Beauty-Ding drin, von The Ordinary, so eine Skincare-Brand, eine gesehen, wo die das auf der Thames machen und dann ist das auf so einem riesen Schiff. Also das geht noch super viral.
Ja,
das machen auch noch super viele Brands.
Ja, ja.
Also ich glaube, das geht jetzt auch erst wieder richtig los.
Das ist interessant, weil ich denke mir so, der Witz ist halt irgendwann mal auserzählt. Also die erste Person, die es macht, dann checken alle
Ich glaube eben nicht, der Witz ist irgendwann auserzählt, sondern ich glaube, es wird halt Normalität. Es wird Teil des Content-Mixes.
Okay.
Dass du hast halt Creator-Content, dann hast du Product-Content, dann hast du irgendwie Tutorial X, Rezept Y und das ist halt auch ein Teil von deinem Mix.
Ja.
Ja, ich glaube, dadurch hat sich einfach ein neues Segment im Content-Mix erschlossen.
Geil, sehr, sehr aufregend. Und das hast du schon angesprochen, der Trend-Report.
Ach ja.
Ich glaube, ich fand es heftig, als du es mir gesagt hast, dass der meistgelesenste oder bestrankendste Trend-Report zum Thema Social 2024 ist.
Ich hätte das auch nicht erwartet, als ich dir geschrieben habe, aber ich habe den für OMR Reviews geschrieben.
Heftig.
Und der ist in den ersten Tagen auch schon mega abgegangen. Ich weiß nur, dass ich dann von meiner Ansprechpartnerin bei der OMR eine E-Mail bekommen hatte und sie so, wir haben allein über Social in den ersten paar Tagen 5000 Impressions gehabt, nur über Social, und das ist ja nicht mal Google, und der ist und das war das größte Ding, und der ist bis jetzt, also bis heute Top-Ranking auf Google. Wenn du Social Media Trends 24 googelst, ist das mit das Erste, was kommt. Also der Erste, der kommt.
Ja.
Und ich glaube, der hat so gut funktioniert, oder weil die Themen darin so ein bisschen, die sind overall, aber die sind schon auch nischig. Also ich habe über drei Grundvoraussetzungen erstmal gesprochen, und zwar, dass wir durch KI bessere Möglichkeiten denn je haben, effizienter zu arbeiten, was Social Media angeht. Wir sind in Social Media Content und Analytics datenbasierter besser aufgestellt als je zuvor. Mittlerweile haben auch die kleinsten Unternehmen mittlerweile irgendein Tool, womit sie ihre Posts auswerten. Also wir haben, das Datenbacking ist da. Ich glaube, das müssen wir noch viel mehr nutzen. Und das dritte Thema, ist auf jeden Fall, dass wir mittlerweile Community-Era haben und eben Social Media zu Community-Media wird. Und das auch mittlerweile, glaube ich, viele verstanden haben durch diese viralen Community-Management mit Bro7 und Co. und Deutsche Bahn und wer auch immer, haben das, glaube ich, viele verstanden. Und diese drei Ausgangssituationen sind für dieses Jahr, glaube ich, Schlüssel für viele, um daraus viel machen zu können. So, und dann schließen sich daran an ganz, ganz viele so nischige Trends, auf die man aufspringen kann, die aber im Großen und Ganzen auf so eine höhere Ebene genommen werden können. Gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Instagram oder generell Meta spielt mit dem Gedanken, so ein Kurz-Audio-Format einzuführen, wo du so quasi wie so ein Mini-Podcast, aber der nur eine Minute lang ist. Wie das Ganze aussehen soll, weiß man noch nicht, aber solche Themen sind im Raum. Und dann ist das andere Thema, dass Spotify YouTube sage ich schon, aber Videopodcasts mega pusht, ja, wie YouTube stimmt, aussehen. Ja. So, und da immer mehr Leute incentiviert, die mit Video hochzuladen. Das heißt, die wollen auch mehr zu einer Entertainment-Plattform werden. Was man daraus dann, wenn man diese ganzen Sachen beobachtet, und das habe ich eben sehr intensiv gemacht oder mir angeschaut, und dann das auf eine höhere Ebene sieht, dann kommt dabei raus, okay, ein Content-Format stirbt aus, nämlich die Mittellänge. Es gibt nur noch Short Short oder Long Long, wie man so schön sagt. Also du guckst dir entweder einen Podcast an, der eine Stunde geht, oder du hörst einen Podcast, der eine Stunde geht, oder du hörst dir das Morning Briefing an, was 5 Minuten geht. Und genauso ist es bei Content im Vertical-Format. TikTok pusht seine will von Vertical auf Horizontal gehen, um eben YouTube da ein bisschen die Marktanteile zu rauben. Und daran siehst du auch, die pushen entweder wie am Anfang, ganz klar 15 Sekunden, geht super viral, oder eben jetzt dreh's rum und laber da 10 Minuten rein. Reels, Instagram hat Reels eingeführt von bis zu 10 Minuten oder erst bis zu 3 Minuten und jetzt der Marsch bis zu 10 Minuten. Das heißt, diese Mittellänge, was früher mal super erfolgreich war, beispielsweise auf YouTube, diese 16-Minuten-Videos und so, das stirbt aus. Es ist entweder long oder short. Und diese Bewegungen habe ich mir angeschaut und die dann eben zu großen Makro-Trends übersetzt, und ich glaube, das hat ganz gut getroffen, weil wenn ich mir die anderen, weil meiner ist im Dezember erschienen, und ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel den von Baby Got Business, den Trend Report, gehört und so, und ich muss mal sagen, da überschneidet sich viel. Also wir denken da, klar, es ist die Bubble, sieht natürlich auch alle News, und wir lesen ja viele auch die gleichen Medien, und viele Entwicklungen werden von allen ja auch verfolgt, was so neue Features und etc. von den Plattformen angeht. Aber da bewahrheitet sich oder deckt sich, glaube ich, schon viel. Ja.
So, was ich immer spannend finde bei Trend Report, vor allem, wenn sie sehr erfolgreich sind. Wir haben jetzt März, Ende März, also fast April, und das erste Quartal ist vorbei. Was ist jetzt eingetroffen, was nicht eingetroffen? Was sind die spannendsten Learnings, Überraschungen bei dir?
Was mich auf jeden Fall, also es überrascht mich nicht, aber es freut mich, dass das eintritt oder eingetreten ist, dass Nischenplattformen nicht mehr als Nischenplattformen angesehen werden. Ich habe das, glaube ich, als Nischencore betitelt und habe gesagt, dass man den nischigeren Plattformen, wie man sie manchmal betitelt mit Snapchat, Pinterest oder LinkedIn, denen muss man mehr Wert zurechnen. Und das ist auf jeden Fall passiert, weil da, man sieht ja auch ganz deutlich, wenn man sich die Lebenszeit von Social-Media-Posts anschaut oder generell von Media-Posts anschaut. Ich gebe dir gleich ein Beispiel.
Ja.
Dann sieht man, dass die Nischenplattformen eine wesentlich längere Lebenszeit haben. Und das Beispiel ist zum Beispiel bei einem Podcast. Ein Podcast hat nehmen wir jetzt mal an, das sind 90%, 90% des Reichweitenaufbaus. Die ist bei einem Podcast ein Jahr lang. Beispielsweise, weil die über 40% im Durchschnitt der Reichweite eines Podcasts nach den ersten 3 Wochen generiert wird, die er jemals haben wird. Weil eben im Nachhinein noch so viele irgendwie mal auf den Podcast kommen, dann alle Folgen durchhören, das durchbingen, oder sie suchen einen Namen, wie zum Beispiel Pascal Fiedler, und dann stoßen sie auf den Podcast und hören dann rein. Das ist zum Beispiel bei einem Reel ja überhaupt nicht so.
Ja.
Wenn du ein Reel rausschiebst, sind die ersten 13 Stunden sind die, wo 80% des Traffics generiert werden. Und wenn man sich jetzt die Nischenplattform anschaut, wie zum Beispiel Pinterest, da ist es auch ganz, ganz krass. Bei Pinterest sind es über 6 Monate, wo der Post seine Reichweite aufbaut. Und die kommt auch wieder im nächsten Jahr. Wenn du ein Rezept postest auf Pinterest zu Pumpkin Muffins, dann werden die auch im nächsten Herbst wieder gefunden und gesucht. Das ist das Spannende. Genauso bei LinkedIn übrigens. Ein LinkedIn-Post baut auch seine Reichweite viel, viel langsamer auf. Das sieht man manchmal selber, finde ich, an seinen Beiträgen. Dass so 6 Wochen später guckst du mal unter den Post, den du halt vor 6 Wochen gemacht hast, und merkst so, ach krass, da sind ja noch 10 Kommentare dazu gekommen, die ich gar nicht beantwortet habe. Und das merkt man eben auch, dass diese Nischenplattform, dass da die Content-Lebensdauer viel, viel länger ist. Und das muss man sich genau anschauen, oder viele haben sich das genau angeschaut und investieren jetzt eben mehr in Pinterest, Snapchat, LinkedIn und Co. Genau. Und das freut mich zu sehen, weil eben auch die Plattform für das geschätzt werden, was sie sind, eben auch mit Snapchat als Hauptding für die Gen Z. Ich glaube, es ist eine Studie von Social Match und Play the Hype, die haben gefragt, Gen Zler, das ist glaube ich auch bundesrepräsentativ, auf welche App könnt ihr am wenigsten verzichten? Und da war die größte Antwort ist Snapchat.
Nicht TikTok?
Nein, Snapchat. Vorne dran. Und TikTok auch, also kommt dann als nächstes, aber Snapchat ganz vorne dran. Und genau, dass dieser Wert, und das verstehen die Brands und die Agenturen mittlerweile, und den Sachen wird mehr Raum eingeräumt. Gerade, also LinkedIn ist, glaube ich, mit das beste Beispiel, wie viele mittlerweile Personal Branding machen, Corporate Influencer-Programme aufgesetzt haben als Unternehmen etc. Ich glaube, das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass sich das bewahrheitet hat oder dass man das sieht, dass da mehr Leute draufgehen und mehr Leute das in Angriff nehmen.
Ich finde es bei LinkedIn vor allem so heftig. Ich habe das Gefühl, Ende letzten Jahres haben alle diesen Trend Report gelesen.
Ja.
Alle sind auf LinkedIn und es gibt einfach so eine Übersättigung.
Trotzdem schreckt genau das auch ab. Ich habe ja, wie gesagt, ein LinkedIn-Buch geschrieben.
Ja.
Ich habe damit viel auch geredet, darüber in Experteninterviews und auch mit Top Voices und whatever und auch mir Daten angeschaut. Trotzdem schreckt das auch super viele ab, in Content reinzugehen, weil eben die Leute sagen, es gibt ja schon 600 Marketing-Experten,
ja.
Warum soll ich denn jetzt noch anfangen?
Ja.
Und deshalb ist es immer noch so, dass die, ähnlich wie bei TikTok ehrlich gesagt, dass die Leute, die aktiv auf, also die aktiv selber Content posten, nicht nur konsumieren, dass das unter 1% ist von den Usern. Und das ist halt der, und das ist unverändert. Wenn du einmal, wenn du das auf Quantität münzen möchtest, wenn du einmal die Woche auf LinkedIn postest, gehörst du zu den Nummer, zu den 1% Top-Creatern auf LinkedIn.
Krass, dann sind wir beide 1% Top. Geil.
Of course.
Das ist doch schon ein schöner Abschlusssatz.
Ja.
Bevor wir hier abschließen, nochmal unsere zwei letzten Fragen. Erste Frage: Was ist der heißeste, geilste Scheiß auf Social, den du kürzlich gesehen hast? Und genau, das Edeka-Ad, das kann ich jetzt nicht gelten lassen mit Comedy Gruppe, das sagen alle.
Nee, der Geisterscheiß, who the fuck did I marry? Hast du das mitbekommen?
Ah, ja,
dieser
auf 50 TikTok.
Part.
Ja, wie heißt sie nochmal?
Ja, I don't know
okay,
her name.
Aber ja.
Okay, stimmt. Shoutout Easy Rogat, hat
ja,
eine ganze
Kolumne
bei W&V über das Phänomen geschrieben und was man als Marketeer daraus lernen kann.
Long, long, okay.
Go for it.
Ja,
und auch auf TikTok, dass das funktionieren kann, fand ich ultra geil zu sehen.
Heftig,
und
ja.
die hat einen super Proofpoint für so viele geliefert.
Ja, stimmt.
Und genau, lest euch da die Kolumne von Easy Rogat, die hat es perfekt beschrieben. Das
genau.
Finde ich den geilsten Scheiß.
Shoutout an Easy, sehr gut
ja.
gemacht. Und allerletzte Frage, wer sollte nach dir auf deinem wunderschönen grünen Stuhl sitzen und mit uns über Social reden?
Puh. Also, ich glaube, ihr müsst eure engste Family, sag ich mal so, müsst ihr, also in der Agenturbubble, die, mit denen ihr close seid, mit denen müsst ihr auf jeden Fall auf den Stuhl bekommen. Und das sind so halt Jan, Oderlein.
Stimmt.
Nico, alle die.
Der drückt sich lieber Nico, wir haben,
ich
aber
weiß,
es
ja,
kommt,
ja.
es kommt, Nico
ja, ja.
kommt.
Aber alle so die ganze, da könnt ihr noch mehr in den eigenen Reihen
ja.
Schürfen. Wir haben heute viel über Influencer geredet, da kannst du mal mit Nathalie Frieb sprechen.
Ja, Nathalie, auch auf
Riesen,
der Liste. Ja.
Riesenthema, das wird die super machen. Und das ist ja immer das Schöne. Wir haben ja alle unsere Kontaktlisten. Wenn es um ein paar Themen geht, dann rufen wir an. Nathalie Frieb rufe ich an, wenn es um Influencer geht.
Ja.
Also, ne?
Sam hier, big shout out.
Genau. Und sonst, mit wem du mal hier sitzen könntest, was Social Media angeht, wo. Ich glaube, Plattformen könnten auch spannend sein. Wenn du dir mal jemanden, eine Denise von Snapchat ranholst
yeah.
oder einen Dennis von TikTok
yeah.
oder ja, ich glaube, das könnte auch spannend sein. Heiko von Meta.
Ja. Yeah.
Ich glaube, so die, ich weiß nicht, ob die immer so die Media Persons sind, die
yeah,
das
yeah.
auch gerne wollen und auch dürfen. Das ist ja auch oftmals das Thema. Aber ich glaube, das könnte geil sein. Und eine Sache muss ich noch hinzufügen. Jemand, der, wo man denkt, es ist keine Social-Media-Plattform, aber könnte auch eine Social-Media-Plattform sein. Kann ich dir zum Beispiel jemanden von Tinder empfehlen? Fände ich auch super
spannend.
Fände ich auch super
auch spannend.
Ja.
ja. Cool. Nice. So sehr viel Inspiration.
cool.
Nehmen wir mit.
Sehr gut.
Hast rein. Hey Hans, tausend Dank für deine
ja.
Zeit. Schön, dass du da warst.
Danke dir. Ich freue mich sehr.
Cool. Ciao.
Ciao.
So, das war unsere achte Folge. unsere halb achte Folge, weil Paulina nicht dabei war. Nächstes Mal wird sie wieder mit am Start sein. Schickt uns gerne euer Feedback und ansonsten teilt den Podcast, wird uns sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Nice. Cool.